Kaum Strom, kaum Wasser, keine Heizung und das bei bis zu minus 25 Grad. Alltag in der Ukraine. Die Ukraine erlebt gerade den bisher härtesten Kriegswinter seit Beginn des russischen Überfalls. Es herrschen eisige Temperaturen und Russland zielt mit Raketen und Drohnen systematisch auf Kraftwerke. Immer wieder fallen Heizung, Strom und Wasser aus für Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie zermürbend das ist, das erzählt uns in dieser FKM-Folge Susanne Petersohn. Sie lebt als ARD-Korrespondentin in Kiew und friert auch. Und sie beobachtet, obwohl gerade über ein Ende des Krieges mit Russland verhandelt wird, haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer die Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende aufgegeben. Und sie blicken jetzt umso kritischer auf das, was Europa als nächstes tun wird. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Mittwoch, der 28. Januar. Hallo Susanne, herzlich willkommen bei 11KM.
Hallo.
Es ist halt häufig so, der Alarm geht los, dann checkt man schnell in den Telegram-Kanälen, was ist es, Drohnen, Raketen oder beides und wo fliegt es wohin, kommt es in mein Stadtviertel, das kann man recht gut sehen in diesen Kanälen, beispielsweise der ukrainischen Luftwaffe, aber auch private, wo man gar nicht so genau weiß, wer dahinter steckt und die können tatsächlich recht präzise sagen, wo gerade was hinfliegt. Und wenn ich natürlich lese, das ist mein Stadtteil, dann gehe ich nochmal lieber runter, ich habe jetzt in meiner Wohnung keinen Keller, aber ich gehe dann so ins Erdgeschoss, da in den Flur, da habe ich zwei Wände zu den äußersten Wänden hin. Das ist diese Zweiwandregel. Die hilft nicht beim direkten Einschlag, aber die hilft beispielsweise, wenn in ein Nachbargebäude eingeschlagen wird, damit du eben nicht von Scherben deines Fensters verletzt wirst oder ähnlichem. Deswegen soll man, wenn möglich, zwei Wände zwischen sich und der Außenwand bringen. Und dann geht es meistens auch schon los. Wir hatten das beispielsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das war ein massiver Angriff von Drohnen und Raketen. Die Explosionen waren extrem laut und beängstigend, auch gleich im Zentrum der Stadt. Wenn das Ganze in der Nähe passiert, dann gehen eben durch die Einschläge, durch die Explosionen oft auch die Alarmanlagen von den Autos in der Nähe los. Das heißt, man hört die Alarmanlagen laut surren, man hört das Brummen der Drohnen, die angeflogen kommen und die Fenster klirren und wackeln, die Wände wackeln. Und das ist ein extrem beängstigendes Gefühl. Also die Lage in der Ukraine, man kann es nicht anders sagen, ist gerade wirklich menschenunwürdig. Die Nächte sind dominiert von massiven kombinierten Angriffen Russlands mit Raketen und Drohnen, vor allen Dingen auf die Energieinfrastruktur. Und das bedeutet, dass Millionen Menschen bei bitterer Kälte ohne Strom, ohne Heizung und zu großen Teilen auch eben ohne Wasserversorgung auskommen müssen. Also man muss sich das so vorstellen, dass allein die Angriffe an sich schon weitaus beängstigender sind, weil es was anderes ist, die zu erleben, wenn man sich beispielsweise irgendwo ein kleines Licht anmacht, in Sicherheit bringt in den Keller und abwarten kann mit vollgeladenen Geräten, auf den Telegram-Kanälen checken kann, wo fliegt was hin, als wenn man eben da sitzt in völliger Dunkelheit bei Kälte, bei wirklich bitterer Kälte, es sind ja zweistellige Minusgrade und dann merkt man eben, wie diese Explosionen über dem Haus in der Nähe sehr laut knallen und sitzt eben alleine in der Dunkelheit und wartet das ab. Und das ist nochmal psychisch viel belastender, als es sowieso ohnehin schon ist. Und dann kommt halt der sehr, sehr schwere Alltag dazu. Also man schläft in der Nacht nicht wegen der Angriffe, man friert und am nächsten Tag, hatte ich jetzt auch am Samstag, geht das Wasser beispielsweise in der Wohnung nicht. Also man hat nicht nur keine Heizung, keinen Strom, sondern auch das Wasser funktioniert dann den ganzen Tag über nicht. Man kann nicht duschen, man kann sich nicht eben so ein Kaffee machen. All die Kleinigkeiten im Alltag halten auf. Und dabei sind wir als Korrespondenten ja noch in einer sehr angenehmen Situation im Vergleich zu beispielsweise alten Leuten, die dann in Hochhäusern wohnen, im 25. Stock in ihren Wohnungen bei diesen eisigen Temperaturen eingeschlossen sind, weil sie eben nicht mehr einen Aufzug nach unten oder oben verwenden können. Oder wir haben gehört von einer Schwangeren, 30 Jahre alt, hochschwanger, die wohnt auch im über 20. Stock und ist in ihrer Wohnung eingepfercht bei bitterer Kälte, ohne Wasser, ohne Strom. Das sind schon wirklich menschenunwürdige Bedingungen.
Wie kommst du denn dann durch den Tag? Also bei Minusgraden wickelst du dich dann in dicke Wolldecken ein? Also wie geht das?
Wir ziehen uns sehr, sehr warm an. Also jetzt beispielsweise sitze ich im dunklen, sehr kalten Büro und habe einfach mehrere Schichten an, wie im Skiurlaub, Skiunterwäsche, oft auch bei der Arbeit eine Mütze, damit man eben über den Kopf nicht auskühlt. Und ich habe so einen kleinen Trick, den habe ich von meiner Mutter bekommen, und zwar diese Wärmepflaster für den Rücken. Also wenn es gar nicht mehr geht, halten die von der Mitte des Körpers aus warm. Wir haben die Möglichkeit, im Notfall in ein Hotel zu gehen, das mit einem Generator arbeitet, also können notfalls uns da aufwärmen, auch eine Nacht verbringen. Aber auch da muss man sagen, ist es nicht warm. Also die Heizungen funktionieren dort auch nicht. Es ist nur ein bisschen angenehmer und man kann eben von dort aus besser arbeiten, weil beispielsweise das WLAN funktioniert. Also die Zahlen sagen zwar nicht, dass jedes Haus in Kiew gerade beispielsweise ohne Wärmeversorgung ist, aber selbst eben die Häuser, die eine Wärmeversorgung haben, beispielsweise unser Studio zählt dazu, sind kalt. Also wir hatten hier mal gemessen, wir haben so 12 bis 14 Grad in den Räumen. Das zählt als Wärme versorgt, weil die Heizungen so eine ganz leichte Wärme haben. Aber das Wasser ist gerade eben so weit erhitzt, dass die Rohre nicht platzen, weil das Wasser in den Leitungen gefriert und man kann da nicht wirklich von Wärme sprechen. Auch die Stromversorgung, man geht als mit Strom versorgt, auch wenn man dann beispielsweise am Tag 20 Stunden keinen Strom hat nach Abschaltplan. Also man hat dann zwar seine 4 Stunden, in denen man schnell Geräte oder Ähnliches aufladen kann, aber wirklich praktisch ist das trotzdem nicht. Und egal mit wem wir sprechen, die Leute leiden selbstverständlich darunter. Bei Raketenalarm sollte man sich sehr, sehr schnell nach unten oder in Sicherheit bewegen. Bei Drohnen hat man etwas mehr Zeit. Und viele benutzen dann gerade in den Hochhäusern eben nochmal den Aufzug, um runterzufahren und zumindest ins Erdgeschoss oder in einen Keller oder in eine U-Bahn-Station zu gehen. Und das geht eben nicht, wenn es keinen Strom gibt. Bis ich 24 Stockwerke runtergelaufen bin, dauert das Ewigkeiten und man kommt dann eben nicht so schnell einfach runter und überlegt sich natürlich 2, 3, 4 Mal, ob man mit kleinen Kindern, ob alte Leute oder eben kranke Leute, ob die da runtergehen oder ob man eben bleibt und hofft, dass das eigene Hochhaus nicht getroffen wird.
Das ist jetzt in diesem Jahr schon der 4. Kriegswinter, den die Ukrainerinnen und Ukrainer erleben müssen. Was ist denn in diesem Jahr anders?
Er ist halt besonders menschenunwürdig. Also ich bin zwar erst seit Juli Festkorrespondentin hier, aber habe alle Kriegswinter hier erlebt. Und man muss sagen, im Vergleich, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Die meisten sagen, es ist der schwierigste Kriegswinter überhaupt. Und das liegt eben daran, dass Russland gezielt die Energieversorgung angreift, die Wärmekraftwerke, und dass dadurch so viele Millionen Menschen permanent davon betroffen sind. Also wenn man beispielsweise ein ziviles Hochhaus trifft mit einer Rakete, dann ist das ohne jede Frage schrecklich. Und ich war selber schon öfter an solchen Häusern kurz nach einem Einschlag, wo auch viele Tote unter den Trümmern lagen, wo Menschen noch um Hilfe gerufen haben unter den Trümmern. Und es ist trotzdem so, aus einer ganz kalten militärischen Sicht heraus, dass weniger Menschen betroffen sind, als wenn ich ein Heizkraftwerk treffe und danach Millionen Menschen in bitterer Kälte frieren. Und es ist der kälteste Winter seit 2022, also seit dieser volle große Angriff auf die Ukraine gestartet ist. Und deswegen hören wir gerade weniger oder etwas weniger von zivilen Todesopfern, obwohl es diese auch gibt, auch Treffer auf zivile Gebäude. Aber es sind eben Millionen Menschen von der Energieversorgung abgeschnitten. Und das demoralisiert, das frustriert, das macht Angst und müde. Und genau darauf scheint eben Russland gerade abzuzielen.
Bei diesen schweren Angriffen von Russland auf Kraftwerke oder Umspannwerke, wer kümmert sich denn dann eigentlich darum, dass die Heizung, der Strom, dass das Wasser, dass die wieder laufen, also die Versorgung in der Stadt?
Es gibt ja im Prinzip da zwei Seiten. Also einmal diejenigen, die rausfahren permanent, die mobilen Reparaturteams, und versuchen, so schnell es eben geht, zu reparieren. Da haben wir im Dezember auch mit einem Team drehen können und die waren da schon an ihrer Belastungsgrenze. Inzwischen sind die Schichten auch aufgehoben. Das heißt, sie arbeiten 24/7, 24 Stunden an 7 Tagen die Woche und dürfen quasi ausruhen, wenn sie partout nicht mehr können, schlafen dann auch im Auto oder irgendwo, ruhen sich wenige Stunden aus und arbeiten weiter. In den Gesprächen fand ich beeindruckend, dass wirklich immer wieder hervorgehoben wurde, dass das beste Gefühl ist, wenn man geschafft hat, etwas zu reparieren und weiß, jetzt geht es eben Hunderten, Tausenden Menschen besser, weil sie wieder angeschlossen sind an den Strom. Und dann gibt es aber eben auch die, die in den Wärmekraftwerken und Heizkraftwerken selbst arbeiten. Da ist es uns jetzt gelungen, in einem Wärmekraftwerk zu drehen. Das ist extrem schwierig, weil diese Gebäude natürlich gerade insbesondere ins Visier genommen werden. Aber da arbeiten eben Menschen, die dafür sorgen, dass Wohnungen warm bleiben, dass Strom bleibt und das eben in ständiger Lebensgefahr, weil besonders viele Drohnen und Raketen auf diese Infrastruktur gerade zielt. Und es war tatsächlich auch so, als wir dort waren, mitten im Interview mit einem Mitarbeiter und dann ist der Luftalarm losgegangen. Wir hatten das selber nicht mitbekommen, weil wir unsere Handys abgeben mussten wegen Ortungsgefahr. Und mitten im Interview kam dann eben ein Mitarbeiter, hat gesagt, wir müssen sofort unterbrechen. Es ist eine Drohne im direkten Anflug. Und dann haben wir sehr schnell unsere Sachen zusammengepackt und dieses Gebäude verlassen. Aber beim Verlassen habe ich eben gesehen, dass ein Mitarbeiter sich nicht bewegt. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, was ist denn mit ihm? Und sie haben gesagt, ja, er muss zurückbleiben. Es müssen immer Leute bleiben, die das hier am Laufen halten. Das war ein vergleichsweise kleines Kraftwerk. Deswegen ist eben ein Mitarbeiter in diesem Fall geblieben. Aber es ist häufig auch so, dass 4 Mitarbeiter oder mehr zurückbleiben müssen, um das Ganze am Laufen zu halten. Und während die anderen Mitarbeiter sich in Sicherheit gebracht haben, ist er eben zurückgeblieben. Und das ist für mich, auch wenn ich rational weiß, dass es so sein muss, extrem schwierig, da einfach wegzufahren.
Ich stelle mir das sehr schwierig vor, diese Kraftwerke und Maschinen immer wieder reparieren zu müssen, mitten im Krieg, in dem ja die Versorgung so am seidenen Faden hängt. Wie funktioniert das?
Also viel von der Energieinfrastruktur ist alte Sowjettechnik und da sind eben die Ersatzteile auch begrenzt häufig noch verfügbar. Das ist ein Problem. Das zweite ist eben, dass man je nachdem die Teile eben auch nur begrenzt oft reparieren kann. Die Experten, mit denen wir sprechen, die sagen, das geht alles nicht mehr besonders häufig gut. Ein Beispiel, es hieß letzte Woche, vor dem Angriff von Freitag auf Samstag noch, dass wenn jetzt keine Angriffe mehr passieren, dass man ungefähr ein halbes Jahr braucht, um in Kiew die gesamte Energieinfrastruktur wieder zu reparieren. Das passiert aber nicht. Es passieren ständig Angriffe. Ab kommender Woche soll es auch wieder deutlich kälter, bis minus 18 Grad werden. Und solange es so kalt ist, das sagen uns die Militärexperten, wird Russland weiter das Wetter als Waffe benutzen gegen die Zivilbevölkerung und wird Russland weiter so heftig angreifen. Und das sehen wir ja auch nahezu in jeder Nacht aktuell.
Das klingt ja nach einer sehr zermürbenden Strategie für die Menschen in der Ukraine. Wie geht's denn bei all dem den Soldatinnen und Soldaten, die an der Front sind, bei diesen krassen Wetterbedingungen?
Es ist auch schwer. Es ist natürlich ein extrem kalter Winter. Dazu kommt, dass die Angriffe quasi unvermindert heftig fortgeführt werden. Und es gibt, das Problem sehen wir schon länger und beobachten wir auch schon länger, nicht ausreichend ukrainische Soldaten. Das heißt in der Praxis, dass Soldaten teilweise wochenlang, monatelang on position, also nahe der Front in Schützengräben ausharren müssen. Es war eben vorher so, dass die Soldaten relativ regelmäßig ausgetauscht wurden. Das heißt, man geht für, teilweise waren das nur 3, also in Anführungszeichen nur 3 Tage on position, also in die Schützengräben an vorderster Front und wird dann eben durch andere ausgetauscht. Aber die Situation im Moment ist extrem schwierig. Es gibt nicht ausreichend Soldaten, die kommen können, um eben abzulösen. Und dazu kommt, dass wir ja nicht mehr von einer Frontlinie sprechen, sondern von einer Todeszone oder einem Frontgebiet durch die Drohnen. Drohnen kommen sehr viel weiter nochmal als Artillerie ins Hinterland hinein. Das heißt, die Gefahrenzone ist sehr, sehr viel größer. Und durch die extrem hohe Dichte an Drohnen ist es schwer, Nachschub zu bekommen oder eben ausgetauscht zu werden. Es ist lebensgefährlich, allein dieser Weg zu den Schützengräben hin. Und deswegen verharren im Moment bei bitterer Kälte Soldaten extrem lange, bis zu 3 Monate hören wir, auf Position, werden nicht ausgewechselt, bleiben teilweise da auch mit verwundeten oder toten Kameraden, bevor sie irgendwann eben zurück können. Und das ist natürlich extrem schwierig. Es ist extrem hart. Das sind teilweise nicht mal besonders gut ausgebaute Stellungen. Das sind teilweise einfach Erdlöcher, in denen sie da ausharren. Und dazu kommen natürlich jetzt die Nachrichten von zu Hause, von den Ehefrauen, von Schwestern, von Müttern in den Städten, die auch leiden. Und das kennt man ja auch aus vergangenen Kriegen als Strategie, wenn die Soldaten, die ja für die Sicherheit der Familie hauptsächlich kämpfen, wenn man in den Gesprächen fragt, warum kämpfst du, dann kommt eben häufig die Antwort, damit meine Kinder sowas nicht erleben müssen, damit meine Kinder in Freiheit aufwachsen können. Und wenn die sich jetzt eben um diese Kinder, um ihre Partnerin sorgen müssen, dann ist das natürlich auch eine zusätzliche Belastung.
Also dieser vierte Kriegswinter in der Ukraine scheint besonders hart zu sein, so wie du es erzählst. Und es klingt so, als wäre eine Verschnaufspause gerade bitter nötig, zum Beispiel durch einen Waffenstillstand. Und darüber wird ja schon seit Monaten diskutiert und verhandelt.
Zwei Tage lang haben Vertreter der USA mit Unterhändlern der Ukraine und Russlands in Abu Dhabi über ein Ende des Krieges verhandelt. Es waren die ersten direkten Verhandlungen über den von den USA vorgelegten Friedensplan. In der kommenden Woche sollen sie fortgesetzt werden.
Und jetzt am Wochenende gab es ja gerade dieses Dreier-Meeting zwischen den USA, der Ukraine und Russland in Abu Dhabi. Was weißt du über den Fortschritt dieser Verhandlungen?
Wir haben da Kontakte auch zu Teilen der Delegation und die haben schon sich erstmal zufrieden geäußert. Also sie haben gesagt, dass es recht sachlich, auch konkret war in weiten Teilen. Also man hat wohl einander zugehört, man hat auch konkret gesprochen, beispielsweise darüber, was passiert, wenn im Falle eines Waffenstillstands doch jemand wieder das Feuer eröffnet. Es waren an sich insgesamt wohl gute Gespräche. Aber man muss trotzdem sagen, am Ende können diese Delegationen zwar miteinander sprechen, aber entscheiden tut der russische Machthaber Putin, der diesen Angriffskrieg befohlen hat. Und da sieht es alles andere als so aus, als ob er diesen Krieg gerade beenden möchte. Also für ihn läuft es in dem Sinne gut. Gerade sind Millionen Menschen abgeschnitten von der Energieversorgung. An der Front kommt er zwar unter hohen Verlusten und langsam, aber trotzdem stetig voran. Und die Vermutungen von Militärexperten sind, dass er zumindest noch diesen Winter nutzen wird und vielleicht noch eine kleine Frühjahrsoffensive, um weiter Land gut zu machen, weil die Bedingungen gerade ein bisschen ihm in die Karten spielen. So wie es im Moment ganz konkret aussieht, scheint er nicht besonders interessiert daran, diesen Krieg zu beenden.
Wie blicken denn die Ukrainerinnen und Ukrainer auf diese Verhandlungen? Glauben sie daran, dass es wirklich zu einem Waffenstillstand kommen könnte?
Nein, also ich möchte nicht für jeden sprechen, aber wir sprechen schon mit sehr, sehr vielen Leuten. Und es gibt immer so eine kleine Ambivalenz. Also man hat immer, natürlich, die Ukrainerinnen und Ukrainer wollten diesen Krieg nicht, so eine leichte Hoffnung, wenn wir danach fragen, weil es eben unerträglich gerade ist. Aber trotzdem, die Antwort ist allermeistens sehr, sehr klar. Oft wird gelacht, dann sagen sie, sehen Sie nicht, was hier passiert, jede Nacht. So benimmt sich keiner, der Frieden will. Es gab so ein Meme in der Nacht von Freitag auf Samstag, das überall geteilt wurde, als die Angriffe so heftig waren, auch im Zentrum von Kiew. Die Verhandlungen laufen gut, die ganze Ukraine ist voller Friedenstauben. Und damit waren eben die Drohnen und Raketen gemeint, die überall eingeschlagen und explodiert sind. Und viele Menschen sagen, sie verstehen überhaupt nicht, wie Europa, wie westliche Partner immer wieder daran glauben können, dass Putin Frieden will, weil sie eben jeden Tag die Konsequenzen der Handlungen sehen. Die Angriffe jeden Tag und sie sagen halt, so benimmt sich niemand, der Frieden will.
Dieses Meme mit den Friedenstauben klingt ja ziemlich zynisch.
Ich glaube halt, man mag sich diese Hoffnung nicht mehr erlauben. Also das ist zu anstrengend. Also ich habe auch mal mit einer Psychologin hier gesprochen, die gesagt hat, das zermürbt noch mal viel mehr. Wenn ich jeden Morgen aufwache und hoffe, ach, da gibt es wieder ein Gespräch, vielleicht gibt es bald Frieden, halte ich viel schlechter durch, als wenn ich mich darauf einstelle, dass das hier noch Wochen oder Monate gehen könnte in so einer schlechten Situation. Und das ist das, was ich auch in den Gesprächen mit den Menschen spüre. Viele sagen ja, ach, ich verfolge das überhaupt nicht. Ich glaube, es ist extrem belastend. Also auch durch Trump. Man hat am Anfang ja gehofft, dass er zwar unberechenbar ist, aber in dieser Unberechenbarkeit vielleicht auch was liegt, auf das die Ukraine am Ende hoffen kann. Und dann kam diese Demütigung von Zelensky im Weißen Haus. Dann kamen plötzlich Aussagen, dass man nicht mehr unterstützt. Also es kamen so viele Enttäuschungen, dass dieses Hin und Her eben noch zusätzlich zermürbt. Und deswegen ist die Hoffnung im Moment gar nicht so groß. Ich glaube, man nimmt das so zur Notiz und hofft vielleicht irgendwo innen drin, dass am Ende es Frieden geben wird, aber möchte eben so konkret diese einzelnen Gespräche und Aussagen gar nicht so sehr verfolgen.
Wie ist denn der Blick in der Ukraine auf andere westliche Partnerländer aus der Europäischen Union, auf Deutschland?
Auch zwiegespalten. Deutschland beispielsweise ist man sehr dankbar. Also man hat verstanden hier, dass Deutschland zu den größten und wichtigsten Unterstützern gehört. Und wenn wir sagen, uns beispielsweise an einem Drehort vorstellen und sagen, wir sind deutsche Journalisten, kommt wirklich allermeistens ein Dankeschön. Also danke für die Unterstützung, danke für die Solidarität. Und trotzdem ist es ja so, dass es nicht ausreicht im Moment. Und was ich viel gehört habe wieder, was mal eine Zeit lang weniger war, ist gerade jetzt bei dieser eisigen Kälte und diesen heftigen Angriffen und auch angesichts der Tatsache, dass auf der ganzen Welt ja gerade schlimme Katastrophen brodeln, sind wir vergessen. Sind wir gerade in Deutschland nicht so wichtig? Habt ihr uns noch auf dem Schirm? Wie denken die Menschen in Deutschland über uns? Wie denken sie über diese Angriffe? Gibt es noch eine Solidarität? Also all diese Fragen höre ich wieder deutlich öfter. Und dann hören wir auch hier von unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, verstehen die Deutschen eigentlich Russland? Also verstehen sie, wie die ticken und dass sie im Moment scheinbar gar nicht an einem Frieden interessiert sind? Verstehen sie, dass Russland nur eine Politik der Stärke respektiert und nicht schöne Worte? Also da kommen viele Fragen in die Richtung, ob Deutschland in seiner Politik und auch die Menschen in Deutschland eigentlich verstehen, welches imperiale Denken in Russland doch auch sehr verbreitet ist.
Warum unterscheiden sich die Ukraine und die westlichen Partnerstaaten in ihrer Einschätzung von Russland, von Putin so? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, dass viele Menschen im Westen aus einer Hoffnung heraus davon ausgehen, dass das Ganze irgendwann enden muss, weil Russland extrem hohe, auch tägliche Verluste hat, gerade bei den Soldaten, aber eben auch beim Kriegsgerät. Und dass diese hohen menschlichen Verluste vielleicht zu einem Umdenken in Russland führen könnten. Dass sich die Bevölkerung vielleicht irgendwann doch dagegen wehrt oder aufschreit und dass Putin doch zu einem Umdenken kommt. Aber im Moment, muss ich sagen, bin ich eher pessimistisch, weil die Situation meiner Ansicht nach so ist, dass Putin gerade nicht gezwungen ist, diesen Krieg zu beenden und er nicht bereit ist, nach dem, was wir bisher sehen, imperiale Ziele, und er betont ja auch immer mal wieder seine Maximalforderung, die gesamte Ukraine zu beherrschen, gegen wirtschaftliche Vorteile einzutauschen. Ich glaube, das ist gerade eher für ihn etwas, was er eben so nebenbei versucht, also die USA beispielsweise dazu zu bringen, dass sie vielleicht hier oder da auch wieder mit Russland handeln, aber das wirklich einzutauschen am Ende und dafür von diesen imperialen Zielen abzulassen, das sehe ich nicht. Und da fragen wir uns hier, aber fragen sich eben auch Ukrainerinnen und Ukrainer, was wurde wirklich verstanden? Wo hofft man vielleicht immer noch, dass sich das vielleicht von alleine irgendwie löst? Und wie weit ist man bereit, für europäische Werte, für westliche Werte auch wirklich einzustehen und vor allen Dingen eben nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln?
Welcome, Mr. President.
Der ukrainische Präsident Zelensky, der war ja in der vergangenen Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos und hat da eine eindrückliche Rede gehalten.
Just last year, here in Davos, I ended my speech with the words, Europe needs to know how to defend itself. A year has passed and nothing has changed.
In dieser Rede in Davos, da hat er vor allem seinen europäischen Partnern vorgeworfen, passiv zu sein.
Europe still remains in Greenland mode. Maybe someday someone will do something.
Was fordern die Ukrainerinnen und Ukrainer ganz konkret von ihren europäischen Verbündeten?
Er hat ja überlegt, überhaupt nicht nach Davos zu fahren, weil diese Angriffe und die Folgen so schlimm waren. Und er konnte im Prinzip nicht einfach hinfahren und dann eine gewöhnliche Rede halten. Das hätte auch für seine Bevölkerung nicht funktioniert. Sein Land steht oder kratzt sehr scharf an einer humanitären Krise hier. Und die Rede, die der gehalten hat, wird von vielen als sehr ehrliche Bestandsaufnahme gewertet. Also 4 Jahre nach Beginn der Invasion kann Russland immer mehr Drohnen und Raketen produzieren, kann ukrainische Millionenstädte einfach so in den Blackout bomben.
Why can't President Trump stop tankers from the shadow fleet and seize oil, but Europe doesn't?
Er hat beispielsweise sehr konkret gesagt, dass es immer noch möglich ist, dass russische Öldampfer durch die EU schippern und Geld verdienen mit Öl.
That oil funds the war against Ukraine. That oil helps destabilize Europe. So Russian oil must be stopped and confiscated and sold for Europe's benefit. Why not?
Dass die Sanktionen viel, viel schärfer durchgesetzt werden müssten. Insgesamt ist es doch so, dass auch westliche Länder nach wie vor Russland diesen Krieg, diesen Angriffskrieg mitfinanzieren. Und da ist die Ukraine schon sehr, sehr klar und sagt, wie kann das noch sein? Wie kann das nach all den Jahren sein? Sowohl Zelensky als auch die Bevölkerung der Ukraine ist sehr dankbar für die Unterstützung, aber sie sehen eben auch, dass es nicht ausreicht. Und dann würden sie nämlich nicht 4 Jahre nach diesem großen Kriegsbeginn frierend im Dunkeln sitzen. Und insofern hat der Präsident in Davos vielen hier im Land aus der Seele gesprochen. Und ihm blieb auch keine andere Wahl innenpolitisch gesehen.
Über die Schattenflotte, die russisches Öl an den Sanktionen vorbei auf den Weltmarkt bringt, haben wir auch eine FKM-Folge zu gemacht, und zwar am Montag. Bei diesen Tankern versucht Deutschland nämlich jetzt härter durchzugreifen. Außerdem haben die Länder, die zu der Koalition der Willigen gehören, Sicherheitsgarantien in Form von ausländischen Soldaten in der Ukraine in Aussicht gestellt. Was bräuchte es aus Sicht von Zelensky denn noch an Unterstützung?
Ich glaube, was immer noch nicht ganz klar ist, ist, was die Ziele von Deutschland, von den EU-Ländern für die Ukraine sind. Also immer wieder wird betont, wir unterstützen so lange wie notwendig. Das ist ein No-Go, dieser Angriffskrieg. Wir werden hinter euch stehen. Es wird auch natürlich konkret gehandelt, aber am Ende, was nicht wirklich verbalisiert ist, was sind die europäischen, was sind deutsche Ziele für die Ukraine. Und nur wenn unser Bundeskanzler klar definiert, was das deutsche Ziel für die Ukraine ist, nur dann können wir, kann die Bevölkerung, die Regierung daran messen, wie sie handelt. Wenn man sagt, die Ukraine soll unbedingt Mitglied der NATO und der EU werden und Teil in ihrer Gesamtheit Teil der Europäischen Union. Oder man möchte, dass die Ukraine Pufferstaat bleibt und uns weiter Zeit verschafft. Das wäre zynisch, aber es wäre eine klare Aussage, auf die dann eben die deutsche Bevölkerung reagieren kann, sagen kann, so möchte ich das oder das entspricht nicht meinen Werten, das möchte ich nicht. Und daran könnte man dann eben auch die Handlungen der Regierung messen. Solange das aber alles verschwommen bleibt, solange es bleibt bei wir sind da, wir unterstützen, aber es ist nicht näher definiert, welche Ziele dort sind. Solange können diese Handlungen nicht bewertet, können nicht eingeordnet werden. Das ist beispielsweise ein bisschen anders mit den USA. Irgendwie hat man jetzt gelernt, Trump ist daran interessiert, Deals zu machen. Trump ist wirtschaftlich extrem an der Ukraine interessiert, ansonsten nicht so sehr. Und dann kann eben Zelensky, kann die ukrainische Regierung sich entsprechend verhalten, kann versuchen, Deals anzubieten, kann beispielsweise, wie Zelensky es gemacht hat, diese seltenen Erden anbieten und dementsprechend etwas in Gegenleistung bekommen. Es ist extrem wichtig, dass da mehr Klarheit herrscht und da es sehr deutlich kommuniziert wird, was sind deutsche, was sind europäische Ziele für und in der Ukraine.
Du hast gesagt, dass Präsident Zelensky mit seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum vielen Ukrainerinnen und Ukrainern aus der Seele gesprochen hat und dass die Schärfe der Rede auch innenpolitische Gründe hatte. Lass uns darauf mal schauen. Im November war Präsident Zelensky stark in der Kritik wegen eines Korruptionsskandals in seiner Regierung.
Der jüngste Korruptionsskandal in der Ukraine betrifft Personen aus Volodymyr Zelenskys direktem Umfeld. Der Schaden für Zelensky ist angerichtet, unabhängig davon, wie viel der Präsident tatsächlich wusste oder ob er gar selbst involviert war.
Wie ist denn eigentlich gerade der Stand von Präsident Selenskyj im Land?
Präsident Selenskyj ist 2019 ja mit dem Versprechen angetreten, Korruption zu bekämpfen und dass dann seine engsten Vertrauten, also auch der Präsidialamtsleiter Andriy Yermak, ins Visier der Ermittler geraten, hat seine Glaubwürdigkeit extrem gefährdet. Er hat da an Vertrauen verloren und auch an Zustimmung in der Bevölkerung, das hat man in den Umfragen gesehen. Was ihm zynischerweise immer ein wenig in den Karten spielt, sind schwere Krisen. Wir haben das beispielsweise gesehen vor dieser Demütigung im Oval Office durch Trump im Frühjahr, im letzten. Davor hat er sehr mit seinen Beliebtheitswerten zu kämpfen gehabt. Danach haben sich die Ukrainer wieder hinter ihm versammelt. Die Zustimmung ist wieder gewachsen. Und ähnlich ist es gerade, also durch diesen Korruptionsskandal in seinem engsten Umfeld ist viel Vertrauen verloren gegangen und gleichzeitig ist das nicht die Priorität gerade. Wenn man im Kalten sitzt, wenn man jeden Tag überlegt, wie man die nächste Nacht übersteht, den nächsten Tag übersteht, dann geht es eben vor allen Dingen darum, zusammenzustehen. Das sehen wir hier wieder sehr, sehr deutlich in dieser schwierigen Phase. Und dann steht man eben auch hinter dem Präsidenten, der ja wirklich sehr für sein Land kämpft. Es ist aber nicht vergessen, das muss man auch sehr deutlich sagen. Also es ist nicht so, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer einfach ausblenden, was im Bereich der Korruption passiert. Es ist klar, dass weiter dagegen vorgegangen werden muss. Und trotzdem, auch wenn man sich innerhalb des Landes extrem scharf kritisiert, extrem kritisch miteinander umgeht, nach außen hin steht man eben zusammen, um dieses Land irgendwie durch diesen Angriffskrieg zu bringen.
Du hast ja erzählt am Anfang der Folge, wie schwierig und wie zermürbend die Lage gerade in der Ukraine ist, wie Russland das, du hast es gesagt, Wetter als Waffe benutzt, also diese eisigen Temperaturen. Und ich frage mich da, welche Strategien kann man denn da eigentlich auch entwickeln? Welche Strategien entwickeln vielleicht auch die Menschen in der Ukraine, um sich nicht entmutigen zu lassen?
Also es gibt extrem pragmatische Lösungen. Wir haben berichtet über zwei alte Nachbarinnen, die gemeinsam jetzt in eine Wohnung gezogen sind. Die haben noch einen Gasherd, der funktioniert und die erhitzen beispielsweise Ziegelsteine auf der Gasflamme und verteilen die in einem Raum. Also das ist der warme Raum quasi. Die versuchen einen Raum irgendwie so warm zu kriegen wie möglich. Der liegt da bei 7,3, 7,5 Grad war es, glaube ich.
Der warme Raum.
Der warme Raum. Und die tragen alles, was sie können. Dieses Steine erhitzen, das hat hier zugenommen. Wir haben gedreht mit einer Mutter, die sich immer in ein Auto setzt und über den Zigarettenanzünder so eine moderne Thermoskanne da drin Wasser erhitzt und das in Wasserflaschen füllt und bei ihren Kindern so unter die Decke schiebt, damit die Kinder ein bisschen warm sind. Also es gibt viele kreative Lösungen. Und dann gibt es eben wieder auch diese Solidarität. Wir hören von einem Nachbarn, der sich mit einem Barbecue-Grill in einer Hochhaussiedlung in den Schnee gestellt hat und gesagt hat, jeder, der will, kann hier was draufwerfen. Dann sind wir zusammen und haben ein bisschen was Warmes zu essen. Dann hat ein anderer Nachbar eine Box angemacht und ein bisschen Musik. Dann wurde getanzt. Daraus ist die Idee entstanden, vielleicht regelmäßig so eine Art Raves zu veranstalten, draußen ein bisschen zu tanzen, zu singen und so sich warm zu halten und vielleicht auch die Stimmung so ein bisschen hochzukriegen, gerade für Nachbarn, die auch ganz alleine dem Ganzen ausgesetzt sind. Also obwohl diese ganzen Angriffe, das Ausharren bei bitterer Kälte einen extrem zermürbenden Effekt auf die ukrainische Bevölkerung gerade haben, muss man sagen, dass sie auch wieder zusammenrücken. Das ist ja etwas typisch Ukrainisches. Wenn es hart auf hart kommt, steht man zusammen. Und es gibt so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt erst recht. Jetzt wehren wir uns erst recht. Also dieses Ziel, dieses russische, vielleicht am Ende die ukrainische Bevölkerung dazu zu bringen, schlechten Deals zuzustimmen, doch einfach Territorium abzutreten und eben so einen Unmut in der Bevölkerung herbeizuführen, das scheint Russland eben gerade nicht zu erreichen durch diese massiven Angriffe, sondern dadurch, dass es gerade so offensichtlich wieder ungerecht ist, gibt es eher so eine Trotzhaltung, in der man eben sagt, auf gar keinen Fall geben wir auch nur einen Zentimeter Land her, einen so verbrecherischen Regime.
Vielen, vielen Dank, Susanne, für ja, diesen Einblick in diesen eisekalten Kriegswinter.
Gerne.
Bereits Ende dieser Woche soll es neue Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA geben. Und auch darüber werden Susanne Peterson und ihre Kolleginnen und Kollegen vom ARD-Studio Kiew berichten. Das lest ihr dann auf tagesschau.de. Und morgen blicken wir bei FKM nach Gaza. Mit Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv besprechen wir, wie stark die Hamas zurzeit ist im Gazastreifen und welche Rolle sie bei den Friedensverhandlungen spielt. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Nicole Dienemann. Produktion: Ruth Maria Ostermann, Christiane Gerhäuser-Kamp und Lisa Krumme. Redaktionsleitung: Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für euch, denn Freiheit Deluxe ist zurück im neuen Jahr mit einer Folge über den Aufruhr in der Welt und in Europa. Trump streckt die Finger nach Grönland aus, Putin führt weiter Krieg in der Ukraine. Host Jagoda Marinic spricht mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler über die Frage, ist die Welt noch zu retten? Hört rein, in der ARD-Audiothek.